Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Knapp eine Woche dauern die Gefechte zwischen der islamistischen Hamas und der israelischen Armee nun an. Und es sieht vorerst nicht so aus, als würde diese heftige Eskalation der Gewalt im Nahen Osten ein baldiges Ende nehmen. Im Gegenteil, und auch ungeachtet der Appelle für ein Ende der Gefechte seitens des UN-Generalsekretärs Guterres heute in New York, wo der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erstmals öffentlich zu der Lage beriet. Mittlerweile hat die Hamas seit Montag fast 3000 Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert, so Israels Armee, die ihrerseits weiterhin mit massiven Luftangriffen reagiert. Mike Lingenfelser.
Im Quartier des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge in Gaza. Der Leiter Matthias Schmale inspiziert die Schäden, die hier durch Bombardements in der Nähe entstanden sind.
Die größte Priorität im Moment ist, einen Waffenstillstand zu erreichen. Das muss aufhören, dieser Wahnsinn, dass von hier geschossen wird und von der anderen Seite zurück.
Wieder ein Tag voller Raketensalven von Gaza auf Israels Grenzregion im Süden. Wieder setzt die israelische Armee ihre massiven Militärschläge gegen die radikal-islamischen Palästinenser im Gazastreifen fort. Auch die Häuser von Hamas-Chef Sinwar und seinem Bruder werden zerstört. Und wieder sterben Zivilisten. Bei der Zerstörung eines Wohnblocks kommen nach palästinensischen Angaben aus Gaza mehr als 40 Menschen ums Leben, unter ihnen 10 Kinder. Der internationale Druck auf die Konfliktparteien, die Kampfhandlungen zu stoppen, steigt. Der UN-Sicherheitsrat hält eine Dringlichkeitssitzung ab. Israels Premier Netanyahu macht erneut deutlich, zuerst müsse die Infrastruktur der Hamas noch weiter zerstört werden, er habe die Rückendeckung der USA. Wir setzen unsere Schläge jetzt fort, solange es notwendig ist, um Ruhe und Sicherheit für Israels Bürger zurückzubringen. Das wird noch eine weitere Zeit in Anspruch nehmen. Die israelische Luftwaffe nimmt derzeit vor allem das kilometerlange Tunnelsystem der Hamas ins Visier, das auch unter Wohngebieten verläuft. Hier sollen Kämpfer, Kommandostrukturen und Raketen versteckt sein. Netanyahu betont, die Armee tue ihr Bestes, um zivile Opfer zu vermeiden. Aus Angst haben Tausende in Gaza ihre Wohnungen verlassen und suchen Schutz in den Schulgebäuden der Vereinten Nationen.
Wir haben mittlerweile 43 Schulen, in denen sich diese 38.000 Menschen befinden und um unseren Schutz und unsere Hilfe bitten. Unsere oberste Priorität im Moment ist, die zu versorgen.
Für die Menschen in Gaza und für ihre Nachbarn in Israels Süden wird es wohl eine weitere unruhige Nacht. Ohne Waffenstillstand.
Man könnte es als Sahnehäubchen der Impfkampagne bezeichnen, wenn durch den Peaks nicht nur Gesundheit und Alltag vor Corona geschützt werden, sondern auch Ausflüge, Urlaube und Freizeit wieder möglich werden. Im Schwarzwald rühren sie dafür schon die Zutaten zusammen. Die Hoteliers und Gastwirte können es kaum erwarten, wieder Gäste empfangen und sie mit lokalen Köstlichkeiten locken zu können. Und damit das auch ganz sicher für alle Beteiligten klappt, legen sie in einer Gemeinde nun extra Schichten obendrauf. Eva Macht und Roland Altenburger.
Bayersbronn. Schwarzwald-Idylle pur. Das 15.000 Einwohnerstädtchen gilt als Walhalla für Gourmets. Doch heute geht es nicht ums Essen, sondern ums Impfen. Nikolas Zepf, Juniorchef im Hotel Forsthaus Auerhahn, eben noch auf der Baustelle des Familienbetriebs, wird gleich gegen Corona geimpft. Das macht ihn ein klein wenig nervös.
Positive Aufregung beschreibt es vielleicht ganz gut. Ich freue mich einfach, dass es soweit ist und dass das Ganze jetzt richtig ins Rollen kommt, ja.
In der Hausärztepraxis am Spritzenhaus impft Dr. Wolfgang von Meißner heute im Akkord. 540 Impfwillige erhalten den Impfstoff AstraZeneca. Das Angebot richtet sich vor allem an die vielen Hoteliers und Gastronomen. Denn die Schwarzwaldgemeinde Bayersbronn lebt weitgehend vom Tourismus. Was motiviert den Hausarzt, sein Wochenende zu opfern?
Ich bin Bayersbronner und wir halten zusammen in Bayersbronn. Es ist wichtig, dass bei uns die Gastronomie und Hotellerie eine ganz klare Öffnungsperspektive hat und auch eine Perspektive hat, wenn es dann mal einen positiven Fall gibt, dass sie nicht wieder schließen muss. Das geht nur, wenn möglichst alle Mitarbeiter durchgeimpft sind.
Kaum jemand hat hier offenbar Bedenken gegen AstraZeneca. Auch Nikolas Zepf nicht. Für ihn zählt einzig und allein der Schutz durch die Impfung.
Es ist einfach für uns ganz, ganz wichtig in der Hotellerie-Gastronomie, dass wir den Gästen, die ja dann hoffentlich auch bald wieder kommen, ein sicheres Gefühl geben können, wenn wir selber schon geimpft sind. Wir haben Kontakt mit unzählig vielen verschiedenen Menschen aus verschiedensten Regionen. Es ist ganz, ganz wichtig einfach, dass wir da geschützt sind und dass die Gäste auch geschützt sind.
Das Hotel von Nicolas Zepf ist seit 7 Monaten geschlossen. Die Inzidenz heute liegt unter 100. Wenn das 5 Tage lang so bleibt, darf man wieder Gäste empfangen. Darauf hoffen die frisch geimpften Hoteliers in Baiersbronn.
Und wir kommen nochmal zurück zum Nahostkonflikt, genauer zu den Folgen, die er auch in Deutschland hat, wo jüdische Einrichtungen zur Zielscheibe von antisemitischen Angriffen geworden sind. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Judith Rakers.
Nach den Übergriffen auf jüdische Einrichtungen in Deutschland hat Bundesinnenminister Seehofer ein hartes Vorgehen angekündigt. Wer antisemitischen Hass verbreite, werde die volle Härte des Rechtsstaates zu spüren bekommen, sagte er der Bild am Sonntag. Auch Bundespräsident Steinmeier verurteilte antisemitischen Hass. Der Zentralrat der Juden beklagte, bei den Demonstrationen seien Parolen skandiert worden, die an die dunkelsten Zeiten deutscher Geschichte erinnerten. Die FDP zieht mit der Forderung nach Steuerentlastungen in den Bundestagswahlkampf. Auf ihrem digitalen Parteitag billigen die Delegierten heute das Wahlprogramm mit 98% Zustimmung. Darin setzen die Freien Demokraten auf eine Rückkehr zur Schuldenbremse und mehr Geld für die Bildung. Für den Klimaschutz soll der EU-Emissionshandel ausgeweitet werden, um ein striktes CO2-Limit hierzulande einzuhalten. In Frankfurt am Main ist der 3. ökumenische Kirchentag zu Ende gegangen. Vor dem Abschlussgottesdienst rief Bundespräsident Steinmeier in einem Grußwort zu gesellschaftlicher Versöhnung auf. Wir müssen wieder Brücken bauen zwischen Menschen und Gruppen, die die Pandemie verfeindet hat, so Steinmeier wörtlich. An der 4-tägigen Veranstaltung, die überwiegend online stattfand, beteiligten sich nach Angaben der Organisatoren etwa 160.000 Menschen.
Dieses Meer hier, auf dem die russische Marine im April ein Manöver abhielt, das die Ukraine als massive Drohgebärde Moskaus empfand, dieses Meer ist gerade mal so groß wie Baden-Württemberg und sehr flach. Und doch hat es eine tiefe Bedeutung in dem nunmehr schon Jahre andauernden Ukraine-Konflikt. Seit Russland 2014 die Halbinsel Krim annektierte, kontrolliert Moskau den einzigen Zugang zum Asowschen Meer. Es gibt hier keine weiteren Anrainer außer der Ukraine. In deren Osten haben sich selbsternannte Volksrepubliken von Kiew losgesagt. Die Stadt Mariupol allerdings ist bis heute fest in ukrainischer Hand. Ein Stützpunkt für Kiews Flotte. Dort beginnt Jo Angerer seine Reportage.
Unterwegs ins Kriegsgebiet mit einem Patrouillenboot der ukrainischen Marine. Von der Hafenstadt Mariupol aus geht es in das Seegebiet, wo im April russische Militärmanöver stattfanden. Die Manöver sind offiziell beendet. Doch nach wie vor belauern sich hier russische und ukrainische Kriegsschiffe. Schon bald treffen wir auf ein russisches Patrouillenboot. Während des letzten Monats wurde die Situation gefährlicher. 15 Schiffe verlegten die Russen aus dem Kaspischen Meer hierher ins Asowsche Meer.
15 Ships to Sea of Azov.
An der Frontlinie bei Mariupol kämpfen pro-russische Separatisten gegen ukrainische Soldaten. Tagtäglich kommt es zu Feuergefechten. Unter dem Krieg leiden die Menschen, wie hier in Berjanske, unmittelbar an der Front. Leonid, 67 Jahre alt, lebt vom Fischfang. Immer wieder wird sein Haus getroffen, erzählt er. Schauen Sie sich das an, mein Haus ist beschädigt. Das Dach habe ich ersetzt. Da ist ein Loch in der Wand. Und da explodierte sie, die Granate. Die Spuren des Krieges seit 2014 in Berdjanske findet man sie überall. Leonid baut in seinem Garten etwas Gemüse an. Seine Felder kann er nicht mehr betreten. Minengefahr. Den Politikern beider Seiten, die vom Friedensprozess reden, glaubt er längst nicht mehr. Es scheint, die Leute haben sich an den Krieg gewöhnt, glauben, dass er bald zu Ende ist. Aber nein, erst gestern haben sie wieder geschossen. Was für ein Mist. Leonid hofft auf Frieden, immer noch. Doch Lösungen sind nicht in Sicht. Und so wird das Patrouillenboot der ukrainischen Marine weiter tagtäglich hinausfahren.
Zum Sport und der Fußball-Bundesliga. Gestern drehte sich alles um den Abstiegskampf, Ocker Gundel, und heute ging es um die internationalen Plätze.
Ja, oder anders formuliert, ging es um die große Kohle, denn genau dafür steht ja die Champions League. Und darauf freuen darf sich ab sofort Borussia Dortmund, erster Matchball verwandelt. Nach dem Pokalsieg am Donnerstag ist dem BVB jetzt auch dieser Coup gelungen. Damit krönte die Mannschaft von Edin Terzic eine beeindruckende Aufholjagd in der Bundesliga. Dortmund gewann gegen Mainz mit 3:1. Was für eine erfolgreiche Woche für die Dortmunder.
Borussia Dortmund feiert zum zweiten Mal innerhalb von nur 3 Tagen. Der Schlussspurt rettet eine verloren geglaubte Saison.
Wenn die Mannschaft an sich glaubt, dann kann man im Fußball sehr, sehr viel erreichen und generell im Leben, glaube ich. Und das ist ein großes Zeichen für uns, für die Fans. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was los gewesen wäre, wenn wir die Fans dabei gehabt hätten.
Von Beginn an ist dem BVB die Entschlossenheit anzumerken. Sie wollen die Qualifikation klar machen. Rafael Guerrero mit der frühen Führung nach 23 Minuten. Dortmund in einem einseitigen Spiel überlegen. Sancho und Reus im Zusammenspiel. Zu stark für die in der ersten Halbzeit müde wirkenden Mainzer.
Natürlich haben wir uns sehr ausgelassen gefreut über den Pokalsieg, haben uns dann aber auch sofort versprochen, dass wir heute nochmal alles raushauen wollen, dass wir zeigen wollen, dass wir unbedingt nächstes Jahr in der Champions League spielen wollen. Und wie die Jungs das dann heute gemacht haben, war hervorragend.
Die Dortmunder lassen sich auch von einem Wolkenbruch über dem Mainzer Stadion nicht aus der Ruhe bringen. Die Pause dauert über 30 Minuten. Danach wehren sich die Mainzer und haben in der zweiten Hälfte Torchancen. Latza scheitert an Birki. Die Mainzer hadern. Die Borussen stacheln sich an. Der BVB stark und auch körperlich. Erling Haaland nicht zu halten und Julian Brandt das 0:3. Dortmund in Partylaune.
Wir haben zuerst mal eine lange Heimfahrt nach Dortmund. Dauert ja noch etwa 2,5 Stunden. Da werden wir sicher ein bisschen Musik hören im Bus und vielleicht noch ein bisschen etwas trinken.
Der Partylaune tut auch der Handelfmeter für die Mainzer kurz vor dem Ende keinen Abbruch. Robin Quaison verkürzt auf 1:3. Während Bo Svensson auch in der nächsten Saison Cheftrainer in der Bundesliga bleibt, ist die Zukunft von Edin Terzic trotz Pokalsieg und Champions-League-Qualifikation offen.
Ja, und noch offen ist auch die Frage, ob Edin Terzic nach diesen beiden Erfolgen heute vielleicht doch zum ersten Mal in seinem Leben ein kleines alkoholisches Getränk zu sich nimmt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, und nach Dortmund hat auch der VfL Wolfsburg die Champions League endgültig fix gemacht. Dafür reicht er den Wolfsburgern eine gute erste Halbzeit in Leipzig.
Wolfsburg in Schwarz-Grün will in die Champions League. Dafür brauchten sie noch einen Punkt und die Wölfe setzten Leipzig unter Druck. Baku war das in der 6. Minute und da fehlten nur Zentimeter. Glück für Gulaschi nach dem Ballverlust zuvor von Sabitzer. Und die Wölfe spielten munter weiter. Arnold, Philipp hatte Platz und was für ein Tor von Maximilian Philipp. Sehenswert, 12. Minute. Kluivert und Nkunku zu weit weg von Arnold, der auf Philipp passen konnte. Und das war ein Traumtor, diese verdiente Führung. Der VfL gewann mehr Zweikämpfe, schaltete schneller um und konnte nach Belieben spielen. Vichos in der 25. Minute, der Pfosten war ein Leipziger. RB Leipzig will die Saison mit 70 Punkten beenden. Dafür fehlten noch 2 Dreier. Nkunku tat hier etwas dafür. Castells aber blieb Sieger in der 28. Minute. RB Leipzig jetzt mit guten Möglichkeiten. Dann lief schon die Nachspielzeit der ersten Hälfte, als Wolfsburg nochmal zuschlug. Wieder Maximilian Philipp. Doppelpack. Baku gegen Orban hatte das Ganze scharf gemacht und Konaté konnte Philipp nicht entscheidend stören. So führten die Wölfe 2-0 zur Pause. Man war gespannt auf die Reaktion der Leipziger. Sabitzer fand Kluivert 6 Minuten nach Wiederanpfiff. Der Anschlusstreffer durch Justin Kluivert. Herrlicher Ball aber zuvor von Sabitzer. Kluivert tanzte Babu aus und vollendete zum 2-1. Für Aufregung sorgte dann diese Szene. Ottavio hatte Haidara am Fuß getroffen. Schiedsrichter Zweier entschied nach Ansicht der Bilder auf Strafstoß. Marcel Sabitzer verwandelte zum Ausgleich in der 78. Minute. Es blieb beim 2-2. Leipzig sicherte sich die Vizemeisterschaft. Wolfsburg qualifizierte sich für die Champions League.
Das schauen wir uns nochmal an. In der Tabelle ganz oben der Meister. Bayern München dahinter. Leipzig, Dortmund und Wolfsburg sicher auf den lukrativen Champions League Plätzen. Mainz und Hertha haben den Klassenerhalt geschafft. Am letzten Spieltag geht es für Bielefeld, Werder und Köln gegen den Abstieg. Schalke bleibt logischerweise Letzter. Ja, Hochspannung im Abstiegskampf also, und die hat bei Werder zu Aktionismus geführt. Vor dem letzten Spieltag hat sich der Verein von Trainer Florian Kohfeldt getrennt. Mit Thomas Schaaf übernimmt ein Altbekannter. Mit ihm erlebte Werder die letzten richtig guten Zeiten. Und 1999 rettete Schaaf Werder schon einmal vor dem Abstieg. Schaafs erste Amtshandlung heute war der Einzug ins Quarantänehotel. Vorbereitung für das Abstiegsendspiel gegen Gladbach. Ja, so viel zum Fußball. Jetzt geht's rüber zum Basketball. Heute stieg beim Final Four in München das Pokalfinale. Und das war ein Traumfinale mit den beiden überragenden Teams der letzten Jahre. Alba Berlin gegen Bayern München. Alba wollte seinen Titel verteidigen und ist mit diesem Vorhaben knapp gescheitert. Die Bayern gewannen, aber das war sehr spannend und dementsprechend groß war der Jubel.
Es ist der 3. Pokalsieg in der Vereinsgeschichte für Bayern München. In einem hochklassigen Finale gewannen die Bayern im deutschen Basketball-Klassiker gegen Alba Berlin mit 85-79.
Ich glaube, wir haben verdient gewonnen heute, weil wir, glaube ich, über 40 Minuten vielleicht ein bisschen konstantere Leistung gebracht haben.
Die Münchner in den roten Trikots führten lange Zeit nur knapp. Ende des 3. Viertels gelang DJ Seeley ein seltenes sogenanntes 4-Punkt-Spiel. Sein 3-Punkte-Wurf war trotz eines Berliner Fouls erfolgreich. Der Bonusfreiwurf erhöhte anschließend die Münchner Führung auf 6 Zähler. Berlin lief am Ende die Zeit davon. Wladimir Lucic, bester Spieler des Finalturniers, besiegelte mit diesem Block den Münchner Pokalerfolg. Es ist die erste Basketballentscheidung in dieser Saison. Nächste Woche beginnen die Playoffs um die deutsche Meisterschaft.
Und um EM-Titel ging es heute schon bei den Schwimm-Europameisterschaften in Ungarn. Und es war ein goldener Sonntag aus deutscher Sicht. Im Wasserspringen gewannen Tina Punzel und Lena Henschel im Synchronspringen. Und über die 25 Kilometer im Freiwasser feierte Lea Boy den größten Einzelerfolg ihrer Karriere und wurde Europameisterin. The Mask-Schwimmer sozusagen.
Nur eine Maske verhindert ihr grenzenloses Strahlen. Lea Boy aus Würzburg erfüllt sich bei der EM in Budapest einen goldenen Traum. Für die 21-Jährige ist es erst ihr zweites 25-Kilometer-Rennen überhaupt, aber sie schwimmt famos. 25 Kilometer. Der Schwimmlaie denkt an arge Quälerei. Für Lea Boy aber ist es ein anstrengender, großer Spaß im 18 Grad kalten Lupersee in knapp unter 5 Stunden. Nach EM Silber in der Mixed-Staffel vom Samstag schnappt sie sich den Titel. Zweite eine Französin. Eine Italienerin wird Dritte. Nach ihrem Sieg will Lea Boy nur noch eins: schnell warm duschen.
Hammerleistung, von wegen Warmduscher sind Weicheier. Und analog dazu gilt: nicht jeder, der über heiße Luft spricht, verbreitet auch welche, Sven.
Danke, Ingo. Ich nehme deswegen heiße Luft in diesem Fall auch total meteorologisch und wörtlich und sage, die gibt's auch im Moment gar nicht. Und das sieht man auch, wenn man auf die berühmte Isobahnkarte blickt. Die sieht seit Tagen gleich aus. Also wenn Sie denken, diese Sendung ist ein Déjà-vu, ja, kann einem so vorkommen, denn das Tief liegt weiter über den britischen Inseln. Hier auch ein Teiltief direkt vor unseren Toren. Dazu immer wieder Konvergenzlinien, Luftström zusammen, muss rauf, macht dann diese Schauer und Gewitter. Und große Hitze mit mehr als 30 Grad gibt's derzeit im Osten Europas. Wenn wir auf den Mai mal gucken, sehen wir eine Mitteltemperatur von 10,3 Grad. Das ist 2,8 Kelvin zu kalt. Kelvin, gleiche Schrittweite wie Grad Celsius, aber für Abweichungen verwandt in der Meteorologie. Und wir haben noch kältere Mai-Monate. 1902, die Älteren werden sich erinnern, -4,5 Kelvin, 1941 kalt, 2018 hingegen der Monat quasi wie ein Juni, Mitteltemperatur 16 Grad, dieser Mai eher wie ein April und so geht er auch weiter. In der kommenden Nacht gibt's immer wieder Schauer von Südwesten, die trockenen Phasen etwas zahlreicher als tagsüber. Dann geht es morgen Vormittag mit ersten Schauern los und nachmittags mit der Sonneneinstrahlung wieder Schauer, teilweise kurz mit Blitz und Donner, so wie wir das schon kennen. Frühtemperaturen liegen zwischen 5 und 10 Grad und morgen Nachmittag für die meisten nur, Achtung, 11 bis 16 Grad. Eben aprillig, ganz im Osten 17 bis 19 Grad und kurz der Ausblick. Wer es mag, weiter so. Da ändert sich im Prinzip zunächst mal nichts, im Osten dann bis 18 Grad. Zurück zu dir, Ingo.
Von wegen Wonnemonat. Vielen Dank, Sven, für diese Aussichten. Und das waren die Themen dieses Tages. Hier im Ersten folgt das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente und dann ein ausführlicher Bericht vom FDP-Parteitag. Die Tagesthemen, die melden sich morgen Abend wieder. Dann begrüßt Karin Mioska Sie an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.